offenbar du dich selbst zu uns heute Morgen noch ein Stück mehr. Amen. Du bist nicht Gott. Überraschend für manche von euch vielleicht. Manche Ehepartner, ja, du bist, weißt du, ja, zu. Du bist nicht Gott. Lass Gott Gott sein. Viele Menschen, wir sind, wenn ihr das nicht wisst, wir sind in ein christliches Land. Ich mache so, weil es ist christlich. Ich erkläre vielleicht ein bisschen später, was ich damit meine. Aber alle haben irgendwann wahrscheinlich, außer wenn man aus in Ostdeutschland kommt, irgendjemand hat schon gehört die 10 Gebote. Was sind ein paar 10 Gebote? Jetzt schauen wir, wer hat zugehört bei Kinderkirche. 10 Gebote und los! Du sollst nicht töten. Oh ja. Stehlen. Ja, kein Stehlen. Gut. Gut, gut. Vater und Mutter ehren, gut machen. Ich würde deinen Vater sagen, dass du das weißt. Oh Mann, wir sollten ein bisschen Lektion machen bei uns in der Ekklesia. Ein bisschen peinlich, oder? Aha, ich habe es nicht verstanden, aber bestimmt da drin. Sollst keine andere Götter neben mir haben. Ja, sollst nicht Ehe brechen. Es gibt 10 davon, ich weiß nicht, wo wir gerade sind, aber ein paar haben wir schon gesammelt. Die erste, die es gibt, die Gott Mose gegeben hat, vor tausende von Jahren, ist das. Du sollst keine andere Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Mach dir überhaupt kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf die Erde oder im Meer. Das war Altes Testament. Die ganze Volk wollte Verbindung mit Gott, ihre Schöpfer. Und durch ihre Verhaltung, was ich tue, was ich nicht tue, wird es ermöglicht, irgendwie ein bisschen Verbindung mit meinem himmlischen Vater zu haben. Ganz anders sitzen wir hier heute Morgen. Vor 2000 Jahren ist die Antwort für alles auf die Erde gekommen. Gott selbst ist auf die Erde gekommen. Vater Gott hat seinen Sohn zu uns geschenkt. Er hat alles aufgegeben. Den Reichtum des Himmels ist auf die Erde gekommen, so dass wir nicht durch unsere Verhaltung, wie gut, was wir nicht tun, was wir gut tun, irgendwie das schaffen, Verbindung mit Gott, gut genug zu sein, rein genug zu sein, Verbindung mit ihm zu haben, sondern nur durch Gnade Jesus, nur durch ein Kreuz. Deswegen ist Rettung umsonst. Deswegen ist Taufe keine du darfst, wenn du so gut bist. Es ist die Entscheidung zu sagen, ich nehme von dankbares Herz die Gnade Jesus an in mein Leben. Punkt. Trotzdem, diese Gebot ist nicht irgendwie ausgelöscht. Man sollte immer noch nicht töten. Man sollte immer noch nicht lügen oder stehlen. Die waren nicht nur Regeln von Gott, die waren Werte von ihm, zu sagen, du sollst nicht töten. Warum? Weil Leben was Wertvolles ist und ich liebe jede Person gleich. Du sollst nicht lügen. Warum? Weil Lüge ist Dunkelheit und Schatten und Wahrheit bringt Licht und Leben. Die waren Werte, die waren grundsätzliche Charakter von den Wesen Gottes und er hat die in Worte gefasst für uns, sodass wir irgendwie ein bisschen uns einrichten können. Aber jetzt stehen wir hier, geschenkt in Beziehung mit Gott. Die gilt noch, aber irgendwie alte Bund, neues Bund, für die schon lange unterwegs mit Gott bin, ist das einfach gelöscht und ist es egal jetzt? Oder gilt das noch für mich? Und was ist mit Strafe, wenn ich das nicht irgendwie gut halte? Tralala. Und ich stehe jetzt in dieser Beziehung und Jesus kommt und erklärt mir was nochmal. In Matthäus, ein Lehrer, ein guter Mann, ein guter Mann ist zu Jesus gekommen und er hat gesagt, Teacher, what is the greatest commandment? Er hat zu Jesus gesagt, Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot des Gesetzes? Er hat das verstanden und jetzt merkt er, irgendwas ändert sich, aber wie finde ich mich hier in diesem neuen Landscape? Was ist die wichtigste Gebot? Jesus hat geantwortet, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Eine Übersetzung sagt, das ist die erste und wichtigste Gebot. Ich finde es sehr interessant. Die erste von 10 Gebote war, Nur ich bin Gott, mach gar nichts anderes, außer mich anzubeten und mich zu folgen. Punkt. Bau gar nichts anderes aus. Und Jesus sagt, schau mich an. Gott ist Gott. Liebe mich mit alles, was du hast. Du musst gar nichts anderes, gar niemand anders diese erste Liebe schenken. Das ist die erste und wichtigste Gebot. Die sind eigentlich dieselbe Sachen. Nur eins ist von einem Verhaltungsverständnis und eins ist von einem Beziehungsverständnis. Du bist nicht Gott. Lass Gott Gott sein. In Englisch, es gibt ein Spruchwort zur Zeit, I'll do me, you do you. Es ist dieses Verständnis von, ich weiß, wer ich bin, du musst dich nicht irgendwie, und das müssen wir mit Gott machen. Let God do God. Die zwei Gebote, bau keine andere Götter auf, liebe Gott mit alles, was wir haben, die sind eigentlich dich selber. Und diese Frage von, wer ist er, wie sieht er aus, das ist die Frage, wo ich wünsche mir, dass wir uns beschäftigen heute Morgen. Du bist nicht Gott. Und ich will dir was sagen. Es ist so relaxing zu merken, dass ich nicht Gott bin. Ich muss nicht alles wissen. Ich muss nicht eine Antwort für alles und jede Situation haben. Preis den Herrn. Jetzt, dass ich Mama bin, bin ich immer mehr dankbar, dass ich nicht eine Antwort auf alles haben muss. Du musst nicht andere verurteilen müssen. Du musst nicht in den Herzen von Menschen einschauen und die Motiven von den Herzen von Menschen irgendwie abwägen. Das musst du nicht. Du hältst den ganzen Universum nicht in deiner Hand. So, ich habe ein Bitte an dich. Bitte hör auf, Dinge zu kontrollieren, zu versuchen zu kontrollieren. Relax dich ein bisschen. Gott ist Gott. Es gab eine junge Frau, sie ist wunderschön, sehr, sehr hübsch. Das ist ein Segen und ein, sagt man Fluch? Fluch? Mit T oder ohne? Fluch, danke. Neues Wort gelernt. Es ist ein Segen und ein Fluch. Ihr Vater ist gegangen, ich bin mir nicht sicher, ob er gestorben ist, ich kann mich nicht daran erinnern, ob er gestorben ist oder weggegangen ist, aber sie hat einen Stiefvater und irgendwann, als sie 10 Jahre alt war, langsam nicht mehr Kind, langsam zum erwachsenen jungen Lady, hat er auch gedacht, sie ist auch hübsch. Sie war sexuell missbraucht von ihrem Stiefvater jahrelang. Das hat in diese junge Frau dazu geleitet, dass sie versucht hat, Anerkennung, Sicherheit, einfach die Schmerz irgendwie auszublenden in verschiedene Sachen. Für diese junge Frau hieß das Partying mit 14, einfach jeden Freitag, Samstag, Sonntagabend Party und danach mit vielen Jungs schlafen. Sie ist zu mir gekommen, war 14,5 Jahre alt und schwanger, wusste nicht, wer der Vater war. Sie war schon drogenabhängig. Und ich saß mit ihr eine Zeit, habe gesagt, es gibt nicht nur eine Option Abtreibung, es gibt 3 Optionen. Hör nicht nur zu, diese eine Botschaft, es gibt 3 Optionen. Die anderen 2 sind richtig gut. Das Kind behalten, dein Leben wird nicht aufhören, du lebst noch, wird es anders aussehen, aber du lebst noch und das Kind auch. Und die andere ist dein Kind Adoption. Jeder hat freie Wille, sie hat sich entschieden für die in diesem Moment einfachste Version und hat das Kind abgetrieben. 4 oder 6 Monate später, bin mir nicht sicher mehr, ist sie wieder in meinem Büro. Ich habe mit ihr getroffen, öfters mal, klar, über ihr Weg, aber dann ist sie wieder in mein Büro gelandet, wieder schwanger. 2 Wochen später wiedergekommen, nochmal abgetrieben. Innerhalb von 18 Monaten war sie 3-mal schwanger und 3-mal abgetrieben, hat sie das Kind abgetrieben. Und ich saß mit dieser jetzt 15-jährigen Mädchen und sie war am Ende. Sie war einfach am Ende. Sie hat gesagt, das ist kein Leben mehr. Das ist nicht Leben. So ein Leben will ich nicht. Und dann hat sie angefangen, in diese Richtung zu denken, zu fühlen, zu leben. Ich habe in diesen 1,5, 2 Jahren mit ihr, als ich unterwegs war mit ihr, Ich habe alles versucht. Weißt, als Seelsorgerin lernt man manche schlaue Sachen und man denkt, oh cool, das ist ein guter Satz, das ist eine gute Wahrheit, hilft irgendjemandem vielleicht. Man kann versuchen, sehr herzlich zu sein und es ist uns nicht egal. Und ich habe alle, ich habe wirklich mein Bestes gegeben als Seelsorgerin. Ich habe mein Bestes gegeben als Jesus-Nachfolgerin. Ich habe so oft für dieses Mädchen gebetet in meiner stillen Zeit. Ich habe mein Herzen zu Gott ausgegeben. Es ist nicht ihr Schuld, dass sie jetzt so kaputt ist. Ich habe so oft gebetet. Ich habe gefastet für dieses Mädchen. Und gar nichts hat in ihre Chaos, in ihre verletzende Leben einbrechen können. Es gab Momente, wo sie den atmen können und ich durfte ein bisschen trösten oder ein bisschen Weisheit und gute Rat geben. Aber wirklich einbrechen und Veränderung, das konnte ich nicht. Und ich muss sagen, es gab solche Momente, wo ich mit ihr saß und ich habe mich gewünscht, dass ich einfach die Tür zuschließen könnte und ich sage, du darfst nicht raus. Punkt. Ich kontrolliere dich, bis du dich selbst kontrollieren kannst. Aber das konnte ich nicht. Dann bin ich zu einem Punkt gekommen mit ihr und ich habe das mit vielen anderen Menschen, bin ich zu einem Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ich bin nicht Gott. Lass Gott Gott sein. Große Aufgabe, wirklich loszulassen und nicht versuchen, Gott zu werden in dieser Situation. Ich will nicht lügen, ich weiß nicht, wie lange nach diesem Zeitpunkt, aber nach diesem Zeitpunkt habe ich die Ehre gehabt, einen Tag in meinem Arbeitszimmer. Ich durfte nie über Gott reden, außer wenn irgendjemand nachfragt. Also ich habe immer coole T-Shirts angehabt, weiß Gott liebt dich oder hast du Probleme, beste Frage. Ich habe jeden Tag die beste Werbung gehabt. Oder komische Bilder, wo irgendjemand nachfragen muss, wo Jesus' Gesicht irgendwie da reingesteckt ist. Oh ja. Aber eines Tages hat sie mich nachgefragt, nicht wegen ein T-Shirt, sondern wegen, wer ich bin und wie ich war in die Beziehung mit ihr. Und ich durfte wirklich die gute Nachricht, ach, gute ist so ein kleines Wort, die gute, gute Nachricht weitergeben können über Jesus Christus, über seine Gnade und Liebe und Kraft und was es in meinem Leben gemacht hat. Ich durfte das mit ihr teilen. In diesem Moment hat sie gesagt, das brauche ich. Ich habe alles anders versucht, das brauche ich. Und sie hat in diesem Moment ihr Leben Jesus gegeben. Und es war nicht alles tschung, perfekt jetzt, aber ich kann dir sagen, ich habe diese Frau angeschaut und sie hat Jesus getroffen und Jesus hat ihr Herz geheilt. Ich bin nicht Gott. Ich sollte es lassen, dass Gott das Gott. Es ist so befreiend und relaxing. Was hat das mit dir zu tun heute Morgen? Was hat das mit uns zu tun als Gemeinde oder mit uns als Christen hier in diesem wunderschönen Land Deutschland? Ich muss sagen, ich habe diese Sommer echt genossen, oder? Die war lang und warm. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Wir versuchen, Gott zu kreieren in eine Form, die wir am meisten attraktiv finden, die wir am schönsten finden. Wir versuchen, Gott zu kreieren in so eine Form, wo wir denken, hey, von meiner Perspektive, von meiner Erfahrung, so stelle ich mir ihm vor, stelle ich mich. Ich habe es richtig. Das tun wir öfters mal unbewusst. Nadine wird jetzt hochkommen und sie will zwei Stück vorlesen. Die erste ist ziemlich lang. Du darfst mein Mikro nutzen, alles gut. Es ist ziemlich lang, das hieß, ihr müsst aufmerksam bleiben und nicht nur irgendwann nach den ersten zwei Sätzen wegdenken, wirklich mitbleiben mit der Geschichte. Es geht, Jesus ist auf die Erde gekommen, er ist gestorben, wieder auferstanden. Und dann geht Paulus und die verschiedenen Jungen aus von Jerusalem und Paulus ist da und er besucht ein griechisches Land und jetzt findet er, sich in einer Position, wo viele Götzendiener da sind und er regt sich ein bisschen auf und Gott öffnet Türen für ihn, in diese Situation reinzusprechen.
Während Paulus in Athen auf die beiden wartete, war er im Innersten empört, weil die Stadt voll von Götzenbildern war. Er redete in der Synagoge zu den Juden und zu denen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten. Und er sprach jeden Tag mit den Leuten, die er auf dem Marktplatz traf. Darunter waren auch Philosophen der epikureischen und stoischen Richtung, die mit ihm diskutierten. Einige von ihnen meinten, was will dieser Schwätzer eigentlich? Andere sagten, er scheint irgendwelche fremden Götter zu verkünden. Paulus hatte ihnen nämlich die gute Nachricht von Jesus und der Auferstehung verkündet. Sie nahmen ihn mit sich zum Areopag und wollten Näheres erfahren. Uns interessiert deine Lehre, sagten sie. Manches klingt sehr fremdartig und wir würden gerne genauer wissen, was es damit auf sich hat. Denn die Athener und die Fremden in Athen kennen keinen besseren Zeitvertreib, als stets das Allerneueste in Erfahrung zu bringen und es weiterzuerzählen. Paulus trat in die Mitte des Areopags und sagte, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass es euch mit der Religion sehr ernst ist. Ich bin durch eure Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angesehen. Dabei habe ich auch ein Altar entdeckt mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das mache ich euch bekannt. Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin lebt. Als Herr über Himmel und Erde wohnt er nicht in Tempeln, die ihm die Menschen gebaut haben. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von den Menschen versorgt zu werden. Denn er selbst gibt ihnen das Leben und alles, was sie zum Leben brauchen. Er hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. Für jedes Volk hat er im Voraus bestimmt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Und er hat gewollt, dass die Menschen ihn suchen, damit sie ihn vielleicht ertasten und finden könnten. Denn er ist ja jedem von uns ganz nahe. Durch ihn leben wir doch, regen wir uns, sind wir. Und wie es einige eurer Dichter ausgedrückt haben, wir sind sogar von seiner Art. Wenn wir Menschen aber von Gottes Art sind, dann dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche den Bildern aus Gold, Silber und Stein, die von Menschen mit ihrer Erfindungskraft und Kunstfertigkeit geschaffen wurden. Nun, Gott ist bereit, mit Nachsicht über das hinwegzusehen, was ihr bisher aus reiner Unwissenheit getan habt. Jetzt aber fordert er alle Menschen überall auf, umzudenken und einen neuen Anfang zu machen. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Menschheit ein gerechtes Gericht halten will. Und zwar durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Ihn hat er vor aller Welt dadurch ausgewiesen, dass er ihn vom Tod auferweckt hat.
So, Paulus ist da. Die Menschen, die haben schon Interesse irgendwie an Religiosität, aber die sind auch sehr beschäftigt mit ihrem Leben. Die haben einen Gott für alles irgendwie. Ich war einmal in China, es gab ein kleines Götzelein für wenn man nicht schwanger sein kann, dann man geht dorthin, ein Opfer bringt oder noch was. Für jeden Bereich im Leben gab ein kleines Gott. Und hier war es auch ähnlich. Und dann kommt Paul und uns sagt, hey, ich sehe eins und die kann ich dir erklären. Und er sagt, hier muss ihr bewusst sein, diese Form, die ihr nicht wirklich formieren könnt, es kann nicht definiert sein, wir können das nicht rekreieren, weil er Gott ist. Du kannst Gott nicht kreieren. Er ist Gott. Lass ihn Gott sein. Die nächste Stück, die wir vorlesen wird, kommt in noch ein Stück früher. Und die Israeliten waren auf dem Weg in die Wüste. Gott ist vorgegangen und hat die ganze Volk Israel geleitet. Und Mose hat gesagt, wir gehen und wir treffen Gott an diesem Berg. Er will uns was sagen. Mose ist hochgegangen. Die Menschen sind unruhig geworden. Gott hat den frei gemacht von Pharao und Ägypten. Er hat Wunder getan unter ihnen. Aber jetzt sind die ein bisschen ungeduldig. Und jetzt sehen wir, was die da machen.
Das Volk Israel unten im Lager hatte lange auf die Rückkehr von Mose gewartet. Als er immer noch nicht kam, liefen alle Männer bei Aaron zusammen und forderten, mach uns einen Gott, der uns schützt und führt. Denn was aus diesem Mose geworden ist, der uns aus Ägypten hierher geführt hat, niemand weiß es. Aaron sagte zu ihnen, nehmt euren Frauen, Söhnen und Töchtern die goldenen Ringe ab, die sie an den Ohren tragen, und bringt sie her. Alle nahmen ihre goldenen Ohrringe ab und brachten sie zu Aaron. Er schmolz sie ein, goss das Gold in eine Form und machte daraus das Standbild eines Jungstiers. Da riefen alle: Hier ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten hierher geführt hat. Aaron errichtete vor dem goldenen Stierbild einen Altar und ließ im Lager bekannt machen: Morgen feiern wir ein Fest für den Herrn. Früh am nächsten Morgen brachten die Leute Tiere, die als Brandopfer dargebracht oder für das Opfermahl geschlachtet wurden. Sie setzten sich zum Essen und Trinken nieder und danach begannen sie einen wilden Tanz.
Sie macht's gut, oder? Danke, Nadine. Das ist so eine Erleichterung für mich, das nicht vorzulesen zu müssen.
Interessant. Israel hat sich entschieden, Gott hat schon vieles gemacht, aber jetzt wollen wir was haben, die uns gefällt. Wir können das so vorstellen, solche Götter haben wir in Ägypten gesehen, das von unserer Perspektive, unserer Erfahrung, was uns gefällt, so ist gut. Die haben trotzdem nachher gesagt, das ist eure Gott, die euch aus Ägypten befreit hat. Die haben immer noch gesagt, die gute Taten, die gute Werke von Gott. Und er hat gesagt, und morgen feiern wir ein Fest für den Herrn. Die haben immer noch die richtigen Worte genannt, Herrn, Gott, was er schon getan hat. Aber Gott war kein goldene Kuh. Das war Mensch gemacht, von Menschen ausgedacht. Und ich glaube, für uns jetzt, wenn wir hier heute Morgen sitzen und wir hören diese Geschichte von Paul, wo die griechischen Menschen da saßen mit ihrer kleinen Form, und wir hören die Geschichte von Israel und die wollten eine goldene Kuh haben. Und wir denken, ja, das ist ein bisschen uralt, Gedanken sehr lächerlich heutzutage. Das, sowas werden wir nie machen. Aber wenn wir wirklich ehrlich sind, unsere Gesellschaft macht genau das selber. Vielleicht haben wir kein Altar irgendwo, aber wir reden über Finanzen und besonders, muss ich sagen, in Deutschland, wo viel Geld fließt, versuchen wir, ein kleines Göttlein zu formen. Sicherheit, Geld ist mein erster Gedanke, wenn Fragen kommen. Was mache ich für Arbeit? Was wird bezahlt? Wo soll ich wohnen? Wie viel kostet es? Was haben die anderen Menschen? Was kauft uns mit unserem Geld? Ich bin nicht so gut mit Kunst, aber ihr wisst, was ich meine. Und wir formen ein kleines Gott und wir stellen das irgendwie in die Ecke von unserem Herzen, von unserem Leben und wir sagen, schön, so sieht Finanzen aus bei mir. Es hat einen wichtigen Platz, ist okay, aber so stelle ich mir das vor. In unserer Gesellschaft, Beziehungen und Sexualität, hey, du hast darf keine Meinung dazu haben. Gott, hey, was sagt er? Das ist uralt. Was bedeutet das für mich? Freiheit, eigene Entscheidungen, Wille. Gott hat Gnade. Und wir versuchen, unser Verständnis von Liebe, von Sexualität und Connection mit anderen Menschen so zu formen, wie es uns gefällt. Dass es bequem ist. Dass es niemand anders irgendwie ein bisschen anreibt. Vieles haben wir einen kleinen Gott. Wir bauen es schön auf. In unserer Gesellschaft sind wir genau wie die Menschen mit Paulus. Es ist nur unsichtbare kleine Idols, die da sind. Ich war ein bisschen beeindruckt, dass ich nach Deutschland kam. Ich wollte immer Missionarin werden, aber habe gedacht, es wird in ein armes Land, wo der Name Jesus nicht bekannt wird. Dann hat Gott das sehr klar gesagt, dass wir kommen nach Deutschland. Und ich fand es schwer zu verstehen, wollte es eigentlich am Anfang nicht, weil mein Stolz war zu groß. Es hört sich so schön an, alles aufzugeben für den Armen, für die Witwe. Das ist irgendwie ein bisschen ehrenvoll, oder? Und ich komme zu einem Land, wo jeder Dorf ein Kirchturm hat, wo jede Person eine Bibel irgendwo, vielleicht mit Staub, an einem Bücherregal sitzt. Und ich war so überrascht, weil ich habe einen kennengelernt. Er hat ähnlich oder gleiche Beruf wie mir. Er war Pastor, Pfarrer. Hatte ihn kennengelernt und habe gemerkt, er glaubt nicht an Gott. Ich habe gedacht, was? Vielleicht hast du den falschen Beruf ausgewählt. Ich verstehe es doch nicht wirklich ganz. Es standen vor jeden Sonntag, öffnet den Bibel, liest was vor, macht ein schönes Rede und glaubt nicht, dass es einen Gott gibt. Warum? Er hat ein kleines Gott aufgebaut. Er sagte, die christliche ethische Erbe, die wir haben von unserer christlichen Gesellschaft, tut uns gut. Es hilft uns, Sicherheit zu haben, unsere Education System, unsere Gesundheitssystem, wie wir nach älteren Leuten schauen, das ist alles auf die christliche Ethik aufgebaut. Deswegen müssen wir das Lebensart, dieses Art von Leben bewahren und schützen. Ein kleines Götze zu dienen. Vielleicht bist du nicht wie diesen Mann. Du sagst, hey doch, Alicia, ich glaube schon, dass es einen Gott gibt. Ich kenne viele Leute hier in unserer Umgebung, die sagen, von Wort auf meine Lippen sage ich, dass ich Christ bin. Die sind vielleicht getauft, konfirmiert, vielleicht besuchen die Gottesdienst ab und zu mal, wenn es erwartet ist von Familien, aber die sagen, ja, ich glaube schon irgendwie in eine höhere Kraft und ja auch an diese Jesus ein bisschen mit Wasser laufen und Brot teilen, fragenswürdig, aber grundsätzlich, ich weiß, dass es Jesus gibt. Aber dann öffnen sie sein Wort und die lesen über counting the cost, wirklich nachzudenken, trägt dein Kreuz jeden Tag. Die lesen über eine Beziehung, die lebendig ist, die Bewegung hat, die interaktiv ist, wo wir zu Gott reden und er zu uns und das überfordert. Und die schließen das Buch und die sagen, ich mache mir einen kleinen Gott. Vielleicht so groß. Ich hole ihn raus, wenn ich das brauche, 5-mal im Jahr zum Gottesdienst. Ich hole ihn raus, vielleicht ab und zu mal vom Tischgebet, wenn Oma da ist. Oder wenn ich wirklich Not habe und Stress habe, dann, oh, Gott, hilf mir. Aber Gott ist kein Gott wirklich. Er ist ein kleines Göttchen. Ich baue meinen kleinen Idol auf. Vielleicht sitzt du hier und du sagst, hey, aber das bin ich nicht, Alicia. Ich bin doch einen Schritt weiter, ein bisschen mehr reif. Ich bin ein bisschen mehr authentisch mit meinem Glaube. Ich bin ein Jesus-Nachfolger und ich laufe mit meiner Rette. Und manche von seiner Lehre verstehe ich sehr gut. Dieses Buch gibt uns die Grundverständnis von wer Gott ist. Es zeigt uns sein Wesen. Und wir sagen, vieles kann ich gut verstehen, das irgendwie passt sehr einfach in zu meine Lebensperspektive, zum Beispiel für mich. Ich habe einen Vater, mein Dad ist richtig cool und er liebt mich so gut. Ich kann mich nicht vorstellen, einen besseren Vater zu haben. Deswegen, wenn ich lese über einen Vater im Himmel, der mich liebt, ist es für mich sehr einfach, das irgendwie zu begreifen und dann zu vertiefen. Das passt für mich sehr gut. Aber dann komme ich zu manchen Stellen und ich denke, oh, Das ist nicht so selbstverständlich einfach für mich, was Gott da sagt oder wie er da handelt. Es passt nicht so rein in mein Bild von Gott. Demokratie. Ich mag meine Freiheit. Und eigentlich will ich dieses demokratische Denkmuster von Deutschland, finde ich echt schön. Ich bastel ein kleines bisschen und ich mache es einfach ein bisschen hierhin. Gott ist Gott, aber eigentlich darf ich mich entscheiden über mein Leben, wo es hingeht. Demokratie. Vielleicht sagst du, Freiheit in Jesus Christus. Und wir lesen über Sexualität und wir öffnen unsere Bibel und wir merken, das passt nicht so gut zu, was ich verstehe und wie ich verstehe. Und ich öffne meine Bibel und wenn niemand wirklich zu nah anschaut, dann sage ich, ich reiße ein bisschen von diesem Papierstück aus und sage, das muss ich nicht wirklich lesen. Nur dieses kleine Stückchen und werf es weg. Es redet über Sexualität und ich denke ganz ehrlich, ja, ich verstehe nicht mit 100 Menschen schlafen, aber wenn es eine Ernstbeziehung ist, geht schon, oder? Ja, frag mal die Mama nach, sie wird euch sagen. Und ich fange an, mein Gott irgendwie zusammenzubasteln. Ich formiere ihn, wie es mir gefällt, was am attraktivsten ist für mich, was passt für meine Perspektive und Erfahrung. Und merke ich, ich bin gelandet fast genau so wie die Israeliten, genauso wie die Menschen um Paulus herum, mit einem Gott, den ich geschaffen habe. Und ich muss sagen, alles, was ich jemals gemacht habe, ob das ein Kuchen ist, ob das ein Lied, die ich geschrieben habe, ob das ein, oh, ich bin nicht so, ob ich was genäht habe oder was auch immer, alles hat irgendwie ein Use-by-Date. Es hat ein End. Es hat eine Zeit, wo es nicht mehr nötig ist, wo es kaputt geht, wo es alt wird und nicht mehr gut ist. Wenn ich einen Gott zusammenbasteln mit meiner Hand, mit meinen Gedanken, mit meinem Herzen Sehnsucht, sie ist kein Gott. Und sie ist definitiv kein Gott, wo es sich lohnt, nachzufolgen. Alles, was ich gemacht habe, wird diese Zeitprüfung nicht bestanden. Und ich weiß, dass wenn es deutsch gemacht ist, ihr habt bessere Chancen wie uns Australischen. Es ist, weiß ich, Staubsauger von Deutschland, das hält ewig lang. Aber irgendwann gibt es auch dieses Gott auf. Es bestanden den Test der Zeit nicht. Wenn ich versuche, Gott zu kreieren, ist er kein Gott, der wert ist, nachzufolgen. Es lohnt sich überhaupt nicht, so einen Gott nachzufolgen. Du bist nicht Gott. Lass Gott Gott sein. Aber nicht von dieser Zeit von mach das nicht. Das stimmt auch. Wenn du das brauchst, dann hör zu. Es gilt immer noch für dich. Mach es nicht. Mach es einfach nicht. Aber auch und mehr wichtig, wie Jesus es gesagt hat, schau Gott an. Unser guter himmlischer Vater. Du wirst dich in ihm verlieben, weil er nur gut ist. Es sagt, es gibt keinen Schatten in ihm. Nur Herrlichkeit. Von Anfang bis Ende. Unendlich Liebe und Gnade, Gerechtigkeit. Stark genug, dich zu halten an schwere Tage und sanftmütig genug, dich zu trösten an harte Nacht. Schau diesen Gott an, lass dich nochmal verliebt in ihm, weil dann brauchst du keinen Gott schaffen und basteln mit deinen Händen und deinen Gedanken. Es ist irgendwie traurig für mich, wenn ich lese, wie die Israeliten da waren. Und ganz ehrlich, es hat uns sein können, definitiv. Die haben krasse Sachen erlebt mit Gott. Die wussten, dass es einen Gott gibt. Die können das nicht anders irgendwie aussprechen. Trotzdem haben die gesagt, wir bauen was mit unseren Händen. Könnt ihr euch vorstellen, statt ein Wolke am Tags und ein Feuer am Nachts nachzufolgen, dass sie den Wüste einfach durchgelaufen in mit einem übergroßen goldenen Schleichtier vorne sich. Das ist unser Gott. Schau mal, wie schön er ist. Wir folgen ihm gerne nach. Aber vielleicht mache ich das. Vielleicht machst du das an manchen Stellen. Und ich will dich ermutigen und herausfordern. Ich muss nicht versuchen, Gott irgendwie aus Mosaiksteine zu formieren. Er ist, wer er ist. I am that I am. Und er ist gut. Es ist genau dieselbe Gott, die dieses junge Mädchen begegnet hat in mein Büro, wo niemand anders helfen konnte. Und nur Gott konnte in diesem Moment kommen und ihr Herz heilen. Das ist mein Gott. Und das ist der Gott, den wir nachfolgen. Ich verstehe ihn nicht ganz. Er ist immer noch Geheimnis für mich an vielen Stellen. Aber solange ich auf dem Weg bin, ihn zu verstehen, ihn kennenzulernen, ihm zu begegnen, in Freundschaft mit ihm unterwegs zu sein, desto mehr ich mich selber verstehe und meine Welt. Es gibt eine Sicherheit, die gar nichts anderes schenken können. Es gibt eine Friede, die über meinen Verstand hinausgeht. Es schenkt mir Freude in den Momenten, wo ich wirklich Angst habe oder Sorgen habe für die Zukunft oder Fragen, die mich beschäftigen. Trotzdem schenkt er mir Freude. Diesen Gott, es lohnt sich, ihm nachzufolgen. Und ich will euch einladen heute Morgen, wenn du da sitzt und vielleicht merkst du, ich habe nie diese Entscheidung getroffen,
wirklich zu sagen, Gott, du bist Gott und ich werde es zulassen, dass du wirklich dich bist, dir selber bist. Dann will ich dich einladen heute Morgen. Sag ja zu Gott. Lass ihm dein Gott sein. Es sagt ein wunderschöner Vers, es gibt ein bisschen bildlich, es sagt, Jesus kommt zu den Tür deines Herzens und er knopft. Und er sagt, lass mich rein, ich will mit dir wohnen, ich will mit dir Gemeinschaft haben, ich will mit dir unterwegs sein, weil durch Jesus Christus ist Leben und Leben in die Fülle. Wenn ihr könnt, werden wir gerne zusammen aufstehen und ich werde für uns beten. Gott, was nicht dran ist heute Morgen, was nicht von dir kommt oder nicht wirklich nötig ist, Gott, ich bete, dass das einfach jetzt wegfällt von Gedanken und von Herzen und Heiligen Geist, was von dir kommt, was Wahrheit ist, was Freiheit bringt, was Wachstum bringt, Gott, lass das jetzt in Herzen fallen und wie ein Samen, die in Erde geht, lass es wachsen. Wenn alle Augen zu sind, wenn du hier bist heute Morgen und du spürst dieses Jesus, die an deinem Herzentür klopft, wenn alle Augen zu sind, ich will einfach das, und du sagst, ich will ja zu Gott sagen, ich will ja zu dieses Lass Gott Gott sein in mein Leben. Wenn du das machen willst für erstes Mal, ich will, dass du einfach kurz deine Hand erhebst. Gott sieht das und ich sehe das. Wenn du merkst, dein Herz wird unruhig, es klopft ein bisschen, Gott spricht zu dir. Sag ja zu Jesus. Es lohnt sich, so ein Gott nachzufolgen. Danke. Und wenn du merkst, dass heute, es gibt ein paar Stellen, wo du schon Jesus nachfolgst, aber es gibt ein paar Stellen, wo du vielleicht ein bisschen Götzlein aufgebaut hast, dann mach deine Hand kurz auf dein Herz. Einfach aus Zeiten ein Bewegen für dich. Gott, du kennst uns, du weißt, was uns gerade beschäftigt, du weißt, was wir da aufgebaut haben oder vielleicht weggerissen haben von deinem Wort. Und Gott, wir tun Böse und wir bitten dich, vergib du uns, dass wir versucht haben, Gott zu sein und dich zu schaffen. You are the potter and I am the clay. Nicht andersrum. So Gott, hilf du uns, sei gnädig zu uns. Lass uns sehr leicht die Dinge loslassen und hilf uns wieder zurück, einfach an dir zu schauen. Nochmal neu verliebt in unseren Gott, wie und wer du bist. Gott, ich danke dir für unsere Gemeinde. Ich danke dir für die Kirchen in unserer Umgebung. Gott, wir bitten dich, dass du uns bevollmächtigst, wirklich so zu leben, so dass wir Licht und Salz sein können in unserer Welt. In Jesu Namen.